Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir eingeladen, mit Adam und Eva neu anzufangen und darüber nachzudenken, was uns Christen heute mit diesen ersten Menschen der Bibel verbindet. Heute der vierte und letzte Teil, Adam und Evas Kinder. Hat die Menschheit eine Zukunft? Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und grüße Sie herzlich. Wir haben uns bereits mit den Anfängen der Menschheit befasst in den ersten Kapiteln der Bibel mit Adam und Eva. Wir haben gehört, wie alles so paradiesisch angefangen hat, bis das erste Menschenpaar vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, gegen Gottes Gebot. Und ihnen die Augen aufgingen. Nackt und bloß standen sie nun da vor Gott und hatten das Paradies verloren, mussten es verlassen. Wie sollte es nun weitergehen auf Erden? Konnte aus dieser Trennung von Gott, aus Schuld und Sünde neues Leben entstehen? Oder ist die Menschheit dazu verdammt, sich gegenseitig das Leben zu nehmen? Auch wir leben nicht mehr im Paradies. Welche Wege kennen wir heraus aus Sünde und Schuld? Vertrauen wir unsere Wege Gott an und singen aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 361, Befiehl du deine Wege, zunächst die ersten beiden Strophen. Vater im Himmel, gut, sehr gut hast du die Welt geschaffen und uns Menschen zu deinem Bilde. Warum, warum nur gewinnt das Böse dann immer wieder Macht über uns, verfinstert sich unser Blick, werden wir von Aggressionen getrieben zu Worten und Taten, die uns hinterher leid tun, selbst in der eigenen Familie. Befreie uns, Herr, aus dieser Finsternis, dass wir frei den Blick erheben können, dich loben und dir danken für das Leben, das du uns schenkst, jeden Tag neu. Uns und ebenso allen anderen Menschen, Guten und Bösen. Da machst du keinen Unterschied, so hilf uns, einander anzunehmen. Auch mit dem, was zwischen uns steht an Verletzungen und Schuld. Hilf uns, einander zu vergeben, damit Zukunft möglich wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Amen. Hören wir im Buch Genesis im vierten Kapitel, wie es mit den Menschen weiterging, nachdem Adam und Eva das Paradies verlassen mussten. Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, das heißt Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?« fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Kain forderte seinen Bruder auf, »Komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, »Wo ist dein Bruder Abel?« »Woher soll ich das wissen?« wich Kain aus. »Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen?« Aber Gott entgegnete, »Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du deinen Bruder umgebracht und den Acker mit seinem Blut getränkt hast, musst du von diesem fruchtbaren Land fort. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag einbringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen.« »Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen«, erwiderte Kain. »Ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich von nun an umherirren, und wenn mich jemand findet, wird er mich umbringen.« »Damit dies nicht geschieht«, sagte der Herr, »lege ich Folgendes fest. Wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden.« Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Lande Not, das heißt Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Als Kain mit seiner Frau schlief, wurde sie schwanger und brachte einige Zeit später einen Sohn zur Welt, Henoch. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach ihm. Henoch hatte einen Sohn namens Irad, Irads Sohn war Mehujael, dessen Sohn hieß Methushael. Der war der Vater von Lamech. Lamech heiratete zwei Frauen, Ada und Zilla. Ein Sohn Adas war Jabal, von ihm stammen alle ab, die mit ihren Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Sein Bruder hieß Jubal. Auf ihn gehen all die zurück, die Laute und Flöte spielen. Auch Zilla bekam einen Sohn, Tubal Kain. Er war der Erste, der Geräte aus Bronze und Eisen herstellte. Seine Schwester hieß Naama. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, hört mir gut zu. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Ja, für eine einzige Strieme bringe ich ihn um. Wenn schon ein Mord an Kain siebenfach bestraft wird, für Lamech wird alles 77-mal gerecht. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth, das heißt Ersatz. Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, den Kain erschlagen hat. Auch Seth bekam später einen Sohn und nannte ihn Enosch, das heißt Mensch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen, zum Herrn zu beten. Aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel, wie Jesus bei seinem letzten Abendmahl den Weg zur Vergebung aller Schuld vorbereitet. Und am Abend kam Jesus mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht, der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Auf, o du arme Seele, auf und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sind ihnen die Augen aufgegangen für das, was gut und was böse ist. Was ist daran eigentlich so schlecht? Nun, dass wir Menschen gar nicht anders können, als alles und jedes zu bewerten. Wir können nicht einfach etwas wahrnehmen und es so sein lassen, wie es eben ist. Wir müssen automatisch ein Plus oder Minus davor machen. Wo es Gut und Böse gibt, gibt es auch Lob und Klage. Beides lernt Eva kennen, wenn es um ihren erstgeborenen Sohn Kain geht. Erst ist die Freude groß, als Kain das Licht der Welt erblickt, das erste Menschenkind auf Erden ist geboren. Eva jubelt, ist stolze Mutter. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Bei der Geburt von Abel hören wir nichts dergleichen. Die Geburt der Schwestern von Kain und Abel wird im biblischen Text gar nicht erwähnt, aber später vorausgesetzt, denn wen hätte Kain sonst später heiraten sollen, wenn nicht eine seiner Schwestern? Doch bleiben wir bei Evas Lob und Klage über ihre und Adams Kinder. Wie jede Mutter wird sie ihre beiden Söhne im Auge behalten haben, Kain den Ackermann und Abel den Jäger. Sie wird ihnen von Gott erzählt haben, vom Paradies, wie es dort einst war. Und die Söhne lernen von ihren Eltern offenbar eine religiöse Praxis. Von allen Erträgen auf Erden darfst du Gott etwas abgeben, denn an seinem Segen ist alles gelegen, die gute Ernte ebenso wie die erfolgreiche Jagd. Beide Söhne opfern und suchen so jeder für sich Gottes Gnade. Merkwürdig ist dieses jeder für sich. Warum opfern die beiden eigentlich nicht gemeinsam? Gottesdienst möchte doch zusammen gefeiert werden. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Trennung der beiden Brüder beim Opfern fällt auf. Außerdem fällt auf, dass Abel von seiner Jagd das Beste opfert, während Kain einfach nur etwas opfert, das eben, was gerade da ist. Wen wundert es da, dass Gott diese Opfer unterschiedlich ansieht? Ich denke, jedem von uns ist klar, dass es Gott weniger darauf ankommt, was ihm geopfert wird, als wie es getan wird, mit welcher Haltung. Der ihm das Beste gibt von seinen Erträgen, ehrt Gott mehr als der andere, der einfach irgendetwas gibt. Kain ist sich dessen aber nicht bewusst, dass sein Bruder da wohl anders an das Opfer herangegangen ist als er. Sehr wohl aber bemerkt Kain die ungleiche Behandlung durch Gott und fühlt sich schlecht bewertet von seinem Schöpfer. Da haben wir sie wieder. Die Bewertung, die der Mensch eben nicht lassen kann. Was aus dem Vergleichen und Bewerten erwächst, sehen wir hier. Ärger, Neid, Hass, Mord und Totschlag. Gott hatte zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, so müsst ihr des Todes sterben. Sie sind nicht gestorben, nur vertrieben worden aus dem Paradies. Der erste Mensch, der den Tod schmeckt, ist Abel. Sein Name bedeutet übrigens auch nichtig, beziehungsweise nur ein Hauch. Abel stirbt jedoch nicht durch Gottes Hand, sondern durch die des eigenen Bruders. Wir sehen, die Ursünde wächst und trägt schreckliche Früchte. Was für ein Leid, was für eine Klage wird nun bei den Eltern sein, als Abel nicht wiederkommt. Sie ahnen zuerst nicht, dass der eigene Bruder ihn umgebracht hat. Doch dann, als sie es erfahren, wie unerträglich muss da der Kummer der Eltern gewesen sein. Der eigene Sohn, der Mörder des anderen. So haben Adam und Eva mit Abel auch Kain verloren. Der zieht sich von ihnen zurück, ist unstet und flüchtig. Erst sein Sohn Henoch wird wieder eine Stadt bauen, sie nach seinem Vater Kain nennen und so Kains Nachkommen endlich wieder eine Ruhestätte geben. Adam und Eva bleiben quasi kinderlos zurück. So kann das Leben auf Erden doch nicht weitergehen. Eine neue Lebenslinie muss her, denn auf Kain und den Seinen lastet ein Fluch. Gott selbst hat Kain verflucht, als dieser den Mord an seinem Bruder zuerst nicht zugeben will und Gott frech ins Angesicht lügt. Ja, es ist typisch. Eine Sünde zieht die nächste nach sich und steigert sich irgendwann ins Unendliche, wenn der Fluch des Bösen nicht unterbrochen wird. Bei Kain wurde er aber nicht unterbrochen. Immer wieder bricht der Fluch des Bösen im Stammbaum auf. Der letzte Nachkomme, von dem wir namentlich hören, ist Lamech. Bei der geringsten Kleinigkeit, die ihm angetan wird, scheut er wie Kain nicht vor einem Mord zurück. Er stellt sich damit über Gott. 7-mal soll gerecht werden, wer Kain erschlägt, hatte Gott gesagt und Kain so geschützt. Nun setzt Lamech, Kains Ur-Ur-Urenkel, ein Vielfaches drauf und spricht von einer 77-maligen Rache, wer ihn erschlägt. Da geht die Mordlust ins Unendliche. Das Böse triumphiert und der Mensch, der sein will wie Gott, das heißt Herr über Leben und Tod, ist zum Untergang verdammt. So weit, so schlecht.
Thank you.
Wie aber ist Zukunft möglich? Erster Versuch. Adam und Eva geben nicht auf. Die quasi verwaisten Eltern bekommen einen dritten Sohn und nennen ihn Seth. Und tatsächlich, auf diesen dritten Sohn begründet sich biblisch das weitere Menschengeschlecht. Zunächst sieht es auch so aus, als würde sich in dieser Stammbaumlinie nun endlich Frieden mit Gott einstellen. Mit Geburt des Enkels Enosch, heißt es, begannen die Menschen wieder zu Gott zu beten. Der Kontakt zu Gott ist wiederhergestellt, zu dem, der das Leben schenken kann. Von Adam über Seth und Enosch wird der Stammbaum der Menschheit dann im 5. Kapitel des Buches Genesis fortgeschrieben bis zu Noah. Die meisten von Ihnen wissen, was geschah, als Noah auf Erden lebte. Nicht nur die namenlosen Erben von Kain waren zu dieser Zeit offenbar dem Bösen verfallen, sondern wohl auch die Erben von Seth. Gottes Geduld ist am Ende. Er beschließt, die Menschheit in der Sintflut untergehen zu lassen, und tut es auch. Alle ertrinken, alle, bis auf einen. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn, heißt es, weil er fromm war und rechtschaffen und tat, was Gott ihm auftrug. Mit Noah und seiner Familie macht Gott einen zweiten Versuch mit der Menschheit, obwohl er weiß, dass des Menschen Herz böse ist von Jugend auf. Dennoch, verspricht Gott, will er von sich aus nie wieder die Erde verfluchen. Er schließt einen Bund mit Noah, den Regenbogenbund. Er gilt allen Menschen und sagt ihnen das Leben zu, trotz ihrer Bosheit, die die Menschen nun mal in sich tragen, alle, ohne Ausnahme. Das ließ Gott keine Ruhe. Er sehnte sich nach Frieden auf Erden und unter den Menschen. Doch die dachten gar nicht daran, sich an seine Weisungen zu halten. Nicht einmal das Volk Israel, das er aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hatte. Mit diesem Volk hatte Gott den Mosebund geschlossen, dritter Versuch. Gott hatte ihnen die 10 Gebote gegeben, damit sie wissen konnten, wie das Leben mit Gott und miteinander gelingen kann. Doch hatte es geholfen? Nein, leider wieder nicht. Immer wieder berief Gott Propheten unter den Menschen, sein vierter Versuch. Die sollten sie an die Gebote Gottes erinnern und sie ermahnen, diese zu beachten. Doch ach, was machten wir Menschen mit Gottes Propheten? Die mussten wahrlich viel aushalten um ihrer Botschaft willen. Das konnte doch nicht ewig so weitergehen. Wenn es die Menschen nicht schafften, die Sünde zu überwinden, dann musste Gott eine andere Lösung finden. Versöhnung ist das Entscheidende in einem neuen Bund, beschloss Gott. Er musste sich damit aussöhnen, dass die Menschen nicht perfekt waren, Gebote brachen und immer wieder meinten, das Leben anderswo suchen zu müssen als bei ihrem Schöpfer. Versöhnung ist auch das Entscheidende im Miteinander der Menschen, wenn sie in Streit gerieten, sich gegenseitig verletzten, unterdrückten, demütigten oder sogar umbrachten. Versöhnung, da steckt das Wort Sohn drin. Das war die Lösung. So wurde Gott Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Bereits bei der Geburt Jesu stellte sich ein Friede ein, der von sich reden machte in der ganzen Welt bis heute. Weihnachten bringt die Menschen alle Jahre wieder in Bewegung. Versöhnung wird möglich, hier und da. Wesentliches lernten die Menschen in den Jahren, als der erwachsene Jesus mit seinen 12 Jüngern durch Galiläa zog. Petrus fragte Jesus: Meister, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht es 7-mal? Nun, liebe Gemeinde, wer Ohren hat zu hören, der höre. 7-mal ist die Zahl, die Gott bei Kain nannte. Wer ihm etwas zuleide tat, sollte 7-mal gerecht werden. Doch jetzt geht es nicht um Rache, sondern um Versöhnung. Jesus antwortet Petrus: Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wieder blitzt eine Erinnerung auf an Lamech, Kains Ur-Ur-Urenkel, der sich 77-mal rächen lassen wollte. Jesus setzt die unendliche Vergebungsbereitschaft seiner Jünger dem entgegen. Doch bei Jesus sind es nie nur Worte, sondern Zeichen, wir nennen es Sakramente, die Glauben wirken. Taufe ist der Anfang, der Neubeginn, damit ein Menschenleben mit Gott gelingen kann. Jedoch auch Getaufte werden immer wieder schuldig, werden Opfer anderer oder Opfer ihrer eigenen Ängste. Daher lädt Jesus seine Jünger vor seinem Tod zum letzten Abendmahl ein, ja selbst Judas, der ihn verrät. Auch die Schlange gehört mit ins Paradies. Das, sagt Jesus seinen Jüngern, ist der Weg, wie ihr immer wieder zu Gott zurückkehren könnt, der Weg, auf dem Gott Versöhnung schenken kann. Setzt euch mit mir zusammen an einen Tisch. Teilt miteinander Brot und Wein. Ich gebe mich für euch hin am Kreuz mit Leib und Blut, damit alles, was euch von Gott und voneinander trennt, selbst Mord, erlöst wird zu neuem Leben. Das, liebe Gemeinde, ist der Grund, auf dem die Menschheit eine Zukunft hat, die Versöhnung durch Jesus Christus. Strecken wir uns nach ihr immer wieder neu aus und nutzen wir das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat, in den Sakramenten der Taufe und des heiligen Abendmahls. Amen. Ich bete ein Abendgebet von Dietrich Bonhoeffer. Herr mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die meinen. Ich befehle dir dieses Haus. Ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen ewigen Frieden. Friede sei mit euch. Amen.